Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, dem Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Für Nachhaltigkeitsverantwortliche sind es ziemlich wilde Zeiten. Auf der einen Seite gibt es teils heftigen Gegenwind für ESG-Themen. Auf der anderen Seite bleiben natürlich die regulatorischen, aber auch die selbstgesteckten Ziele. Und wie stark dieser ESG-Backlash aus den USA zu uns abfärbt, wo gerade deutsche Unternehmen vielleicht aber auch Fortschritte machen, das wollen wir uns heute mal anschauen. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und freue mich sehr, dass heute Henrik Ponzen bei mir ist, Chief Sustainability Officer bei Union Investment. Herzlich willkommen, hallo.
Hallo Frau Reifenberger, freue mich wieder bei Ihnen zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Herr Ponzen, jetzt haben wir vor gut einem halben Jahr, glaube ich, zuletzt gesprochen und ehrlich gesagt gefühlt hat sich seitdem doch einiges verändert in der Welt und insbesondere mit Blick auf Nachhaltigkeit. Man hat, das höre ich auch immer wieder von Gästen hier im Podcast, schon so ein bisschen den Eindruck, es gibt eine ESG-Müdigkeit, nenne ich es mal. Wie erleben Sie das denn?
Ich erlebe es weniger als eine Müdigkeit, mehr als eine Polarisierung. Und ich glaube, bei der Polarisierung lohnt es sich auch nochmal genauer zu differenzieren. Aus Amerika kommt ganz viel, ja, neudeutsch nennt man es wohl Noise. Ja, also einfach nur, um die letzten 2-3 Wochen mal Revue passieren zu lassen. Da hatten wir erst also ungezählte Milliarden für KI, dann hatten wir einen Einbruch von KI, dann hatten wir den Panama-Kanal, dann wieder Grönland, dann war aber der Gazastreifen schon fast gefühlt eine Riviera geworden, nur noch Kleinigkeiten zu regeln. Und zwischendrin geht es auch und immer wieder gegen Diversity and Inclusion, gegen ESG, gegen Woke Capitalism. Und das Ganze kann man, glaube ich, erst wirklich verstehen, wenn man das differenzierter auseinandernimmt. Zunächst, also die Fakten sind unverändert. Auch der reichste Mensch der Welt, der mächtigste Mensch der Welt, auch dann, wenn sie zusammenarbeiten, können den Klimawandel vielleicht leugnen. Aber sie können ihn eben nicht abschaffen per Erklärung. Da kann der Herr Trump noch so viel Büttenpapier und Eddingstifte beibringen, um Dekrete zu unterschreiben. Der Klimawandel ist real und der ist da. Und deswegen werden sich weiterhin die übergroße Mehrheit der internationalen Investoren, der professionellen Investoren am Kapitalmarkt an diesem Klimawandel als Faktum orientieren. Und von daher rate ich dazu, einfach ruhig und gelassen und auf der anderen Seite auch konsequent und entschlossen dieser Gemengelage, diesem Noise zu begegnen.
Was wir ja auch sehen an konkreten Auswirkungen, letztlich natürlich von diesem Noise beeinflusst, es gibt ja schon auch viele Austritte von Investmentbanken, auch von Asset Managern, aus Klimainitiativen, gerade in den USA zu Beginn dieses Jahres, haben, glaube ich, nahezu sämtliche Großbanken im Tagesrhythmus da ihre Austritte erklärt. Wie schauen Sie darauf und wie schaut man auch letztlich, Sie sind ja als Union Investment auch Branchenteilnehmer, wie schaut man auf diese Themen und wie kann man dem vielleicht auch ein Stück weit gegenübertreten?
Ja, auch hier hilft Differenzierung, weil die Verpackung ist geändert worden, auch ganz maßgeblich. Nicht, zumindest noch nicht, aber der Inhalt. Damit meine ich, die verschiedenen Großbanken und auch Asset Manager müssen sich auf radikal geänderte politische Rahmenbedingungen in den USA einstellen und hatten hier mit dem Vorwurf zu tun, dass sie sich in Kartellen zum Zwecke der Klimawandelbekämpfung zusammentun. Und immer dann, wenn von Kartell die Rede ist, dann lauert oder droht das Rechtsrisiko. Und dieses Rechtsrisiko, das konnte man in dem Moment ganz, ganz wirksam adressieren, indem man zunächst mal aus einer Allianz austritt. Dabei ist einmal zu sagen, dieser Vorwurf ist in sich nicht wirklich nachzuvollziehen. Denn diese Allianz meint ja nicht mehr, als dass sich jedes einzelne Mitglied der Allianz dazu verpflichtet, klimaneutral werden zu wollen. Ist also für mich nicht logisch nachvollziehbar, wie Selbstverpflichtungen eine kartellartige Struktur bilden sollen. Aber mal dahingesagt. Jedenfalls war es wichtig, dass Rechtsrisiken der Grund war, warum man aus den Klimaallianzen rausgegangen ist und sich nicht im Nachgang die Klimastrategie der Unternehmen geändert hat. Umgekehrt wäre es kritisch gewesen. die Unternehmen hätten gesagt, wir streichen oder verändern wesentlich unsere Klimastrategie, bleiben aber trotzdem in den Allianzen drin. Dann hätte die Verpackung vielleicht noch gestimmt, aber der Inhalt wäre wesentlich geändert worden.
Das heißt, der Idealfall wäre sozusagen, dass man Business as usual macht bei den Initiativen, bei den Vorhaben, aber es nicht mehr so an die große Glocke hängt, weil es eben vielleicht politisch nicht mehr gewünscht ist oder weil es da Risiken gibt.
Ich sehe auch nicht, wie dem Klimawandel geholfen sein sollte, indem wir Millionen in Rechtsstreitigkeiten verbuddeln. Wichtig ist, dass Klimaziele energisch und entschlossen, aber natürlich auch umsichtig verfolgt werden. Und noch haben wir kein Indiz, dass sich das ändern könnte.
Haben Sie Sorge, dass das ein bisschen auch zu uns rüberschwappt? Oder ist vielleicht auch die Stimmung letztlich schlechter als die tatsächliche Situation, wenn wir mal davon ausgehen, dass es zumindest im Moment erstmal nur die Verpackung ist, die sich ändert?
Ja, tatsächlich. Die Stimmung ist deutlich schlechter als die Sachlage. Wir führen jedes Jahr eine DAX-Klimastudie durch. Und weil ich ja nun eben auch Teil der Stimmung bin, auch ich lese Zeitung und Co., war ich, das muss ich ehrlich gestehen, fast verwundert, als wir sahen, dass es in unserer DAX-Klimastudie, die sich auf den DAX bezieht, es Fortschritte im letzten Jahr zum vorletzten Jahr gegeben hat, während man als zeitungslesender Bürger den Eindruck haben musste, alles ist schlechter und wird nichts mehr. Also wir sehen kein Zurückschrauben der Klimaziele. Und das hat eben auch damit zu tun, dass wir es hier mit Aufgaben zu tun haben, die uns über Jahrzehnte beschäftigen werden. Wenn wir uns mal den Herrn Trump anschauen, Ende 70, den Herrn Xi Anfang, Mitte 70, den Herrn Putin Anfang, Mitte 70, die mögen uns jetzt gerade sehr beschäftigen. Aber eins kann ich sicher sagen, wir werden uns noch ganz intensiv mit Klimastrategien auseinandersetzen, wenn die Herren nicht mehr an der Macht sind.
Gibt es denn bestimmte Bereiche, wo Sie sagen, da sehen Sie den meisten Fortschritt gerade bei den DAX-Unternehmen? Sind es überall dieselben? Ist es unterschiedlich ausgeprägt? Woran machen Sie das fest, dass es sich verbessert?
Also sowohl bei der Ambition, da geht es um langfristige, vollständige Klimaziele, dass also nicht nur Scope 1 und Scope 2 erklärt wird, sondern auch Scope 3. Grob erklärt, die Emissionen, die entstehen, wenn die Produkte, die Unternehmen herstellen, auch dann genutzt werden. Dort sehen wir ein immer vollständigeres Bild, beziehungsweise eine größere Bereitschaft, sich zu vollständigen Klimazielen zu bekennen. Wir sehen auch Fortschritte tatsächlich in der Reduktion von CO2-Emissionen. Dort, wo wir die nicht sehen, hatte das in Teilen damit zu tun, dass auch einfach das Volumen vergrößert worden ist. Wir haben dann darauf reagiert, indem wir nochmal genauer hingeschaut haben, wo ist man denn wenigstens effizienter geworden? Auch da haben wir hier und da tatsächlich Fortschritte gesehen. Und dann das Thema Vergütung. Es kommt bei immer mehr Unternehmen in der Vergütung an, dass also die Klimastrategien auch Gegenstand der Bezahlung von Vorstandsmitgliedern sind. Auch da gab es kein Zurückdrehen. Aber macht, wenn wir nochmal ein Stück weit zurücktreten, auch Sinn. Wir haben es mit einer Aufgabe zu tun, die Jahrzehnte an konsequenter Anstrengung erfordert. Und da ist selbst eine relativ große Zeitscheibe wie 5 Jahre Präsidentschaft von Trump eben nur eine von doch vielen maßgeblichen Einheiten.
Was ja auch so ein bisschen, glaube ich, als Störgefühl gerade dazu kommt, ist auch in Europa dieses Thema, wie geht die Regulatorik weiter? Jetzt sind diese Omnibus-Initiativen in der Diskussion. Auch in Deutschland gab es ja nach dem Ampel-Aus dann beispielsweise bei der CSRD wieder Verzögerungen. Ist sowas auch was bei Unternehmen zu Verunsicherung führen kann? Oder ist das was, wo die im Prinzip sagen, das hält uns langfristig nicht ab?
Also ich denke, in den letzten Jahren ist eine sehr detaillierte und sehr umfängliche Regulierung entwickelt worden. Und das ist wie mit so einem Pendel. Dann fragt man sich dann, nachdem man das erste Mal sieht, haben wir hier übersteuert oder ist all das, was wir hier produziert haben, für uns auch entscheidungsrelevant, wertestiftend, allgemein wertvoll? Und da finde ich es jetzt erstmal begrüßenswert, wenn man erkennt, eine Regulierung, die wir vereinfachen, die könnte wirksamer werden. Und letztlich um die Wirksamkeit geht es uns allen. Was Sie nun unter der Omnibus-Initiative ansprechen, darunter werden nun ganz, ganz viele verschiedene Stimmen versammelt. Die einen sagen, alles, was jetzt kostet, muss weg. Es zählt nur noch der kurzfristige Wettbewerbsvorteil. Also Nachhaltigkeitsregulierung streichen, denn die kostet. Das wird uns nicht in die Zukunft führen. Denn diese Nachhaltigkeitsregulierung hat auch dazu geführt, dass Unternehmen sich selbst immer besser verstehen, wo liegen die Kosten, wo liegen die Ressourcenverbräuche, um sich damit auch viel, viel besser für eine Zukunft aufzustellen. Das heißt, wir haben nicht Wettbewerbspolitik oder Nachhaltigkeitspolitik, sondern schon mittelfristig läuft das alles ineinander und wir können uns dadurch, dass wir uns als Unternehmenslandschaft hier nachhaltiger aufstellen, heute signifikante Wettbewerbsvorteile für die Zukunft verschaffen. Deswegen, es kommt nicht darauf an, das jetzt radikal zusammenzustreichen, sondern mit Augenmaß und Sinn zu vereinfachen, das heißt auch zu reduzieren, dort, wo wir dadurch wirksamer werden. Zweiter Punkt, die Verschiebung, die bringt uns schon mal gar nichts. Denn Unternehmen müssen immer berichten. Wir können nicht sagen, ja gut, dann
machen wir ja Pause.
Ja. Dann machen wir Pause. Das heißt, ich würde sehr begrüßen, wenn wir uns darauf einigen können, vereinfachen, um wirksamer zu werden. Und das bedeutet auch Orientierung stiften. Das heißt, einen sicheren Rahmen schaffen. Und da ist uns mit Verschiebung nicht geholfen, weil dann ist die Frage, ja, was denn dann?
Wie zuversichtlich sind Sie, dass das jetzt gelingt, ohne dass man sozusagen das Pendel ins andere Extrem schlagen lässt?
Dort gibt es einen guten Dialog. Auch der Sustainable Finance Beirat ist da in der Diskussion. Ich nehme von vielen, vielen relevanten Stellen wahr, dass die sich mit Augenmaß in diese Diskussion einbringen. Und wir haben einmal einen tagespolitischen Diskurs, der vielleicht auch von Wahlkämpfen etwas erhitzt ist. Und auf der anderen Seite eine Aufgabe, die wir, wie gesagt, in Jahrzehnten konsequent und umsichtig abarbeiten sollten. Und ja, dann helfen solche Korrekturen immer wieder. Die können uns allen zusammen helfen, besser zu werden.
Wenn wir nochmal so ein bisschen zurückkommen auf die Perspektive der Unternehmen. Sie sagten ja schon, da gibt es immer wieder Verbesserungen, vielleicht auch mehr, als man jetzt im Diskurs täglich so mitbekommt. Wissen Sie was oder haben Sie Vermutungen über die Motivation? Es kann ja zum einen sein, ich bin intrinsisch motiviert, weil ich sozusagen dieses langfristige Ziel verfolge. Es kann ja auch was ganz Konkretes sein, wie beispielsweise Druck von Investoren oder auch sowas Banales wie, ich habe festgestellt, ein steigender CO2-Preis kann mit hohen Kosten einhergehen und möchte mich sozusagen finanziell schlicht und ergreifend wirtschaftlich absichern. Was glauben Sie, steckt dahinter?
Ich baue mal eine Brücke zum KI-Thema. Was wir alle verstanden haben ist, mehr KI bedeutet mehr Energiebedarf. Der Energiebedarf, wodurch entsteht er? Durch neu zu bauende Datenzentren. Wo werden diese Datenzentren gerade in Amerika gebaut? Dort, wo ganz viel erneuerbare Energie ist. Was ist erneuerbare Energie? Ja, das ist nicht nur Wind, die mag Trump ja nicht, ne? Also Wind ist schlecht für die Wale, muss man so akzeptieren, sondern dort, wo viel Sonne ist. Wo viel Sonne ist, ist in der Regel auch wenig Wasser. Sie merken also, wie das nicht ein reines Umweltthema ist, sondern wir verstehen müssen, wenn wir jetzt so ein riesiges Datencenter dorthin bauen, wie ist denn dessen Versorgungssicherheit? Weil Wasser brauche ich, um diese Dinger zu kühlen. Wie ist es denn dauerhaft sichergestellt? Genauso wird mir das Thema Lieferkette viel zu sehr diskutiert unter einem, ich nenne das mal in so einer Richtung, das ist so eine Art Kür, weil wir nett sein wollen, aber könnten wir genauso gut auch darauf verzichten. Hier geht es um Resilienz, hier geht es darum, wie diese Lieferketten auch dauerhaft tatsächlich funktionieren. Damit wir uns nicht wieder wundern, wenn irgendwo ein Schiff in einem Kanal quer steht oder denken Sie an die zahlreichen geopolitischen Konflikte, die jetzt die wir leider befürchten müssen, dass sie teilweise auch aufbrechen, wie wir dann agieren, wie wir dann Versorgungssicherheit auch tatsächlich gewährleisten können.
Das heißt, dieser Risikoaspekt und diese Zusammenhänge werden vielleicht auch einfach bewusster inzwischen.
Ja, ich glaube, dass die grundsätzliche Ableitung ist, wer langfristig Geld anlegt, kann auf der einen Seite ein besseres Risikomanagement bekommen, in dem gerade langfristig wirkende Risiken, Nachhaltigkeitsrisiken, systematisch analysiert werden. Und er kann auf der anderen Seite, oder auch Sie, frühzeitiger Renditequellen anzapfen, weil er eben gerade auf diese langfristigen Investmenttrends früher aufsatteln kann. Wir sollten also auch in der Kommunikation immer mehr darauf achten, bei Nachhaltigkeit, da geht es um Investieren mit gesundem Menschenverstand, also um ein besseres, weil vorausschauenderes Risikomanagement und ein früheres Besetzen von langfristigen Investitionsthemen. Raus also aus der Ecke, investieren mit gutem Gewissen.
Es ist nicht Bäume kuscheln, ne?
Ja, also Geld und gutes Gewissen, das ist schwierig. Ja, besseres Gewissen geht, aber im Kern geht es um ein besseres Risikomanagement und ein früheres Besetzen langfristiger Investitionschancen.
Jetzt sind Sie ja gerade auch, was langfristige Ziele angeht, als Asset Manager im Dialog auch mit den Unternehmen in Ihrem Investmentportfolio. Sie drängen da immer auf vollständige langfristige Klimaziele. Wie ist denn da der Fortschritt? Sie messen ja auch, wer da diesem Wunsch nachkommen kann.
Ja, also wir haben da nach wie vor eine sehr, sehr intensive Engagement-Serie. Wir haben in den letzten 2 Jahren mit über 100 Unternehmen gesprochen. Und diese 100 Unternehmen, die haben wir nicht irgendwie ausgewählt, sondern, bietet sich an, nach Relevanz. Das waren also unsere Schwergewichte, wenn es um finanzierte Emissionen geht. Finanzierte Emissionen, um das kurz zu erklären, das sind die absoluten Emissionen des Unternehmens, multipliziert mit unserem Anteil an dem Unternehmen. Also finanzierte Emissionen oder ein Schwergewicht in diesem Sinne kann man sein, weil man entweder ganz, ganz viele Emissionen hat und wir einen hinreichenden Anteil daran investiert haben, oder aber weil man vielleicht gar nicht so riesengroße Emissionen hat, aber wir einen maßgeblichen Anteil dieser Emissionen uns zurechnen müssen. So, ein grobes oder gutes Drittel dieser Schwergewichte hatte keine vollständigen Klimaziele. Und deswegen sind wir dann in den letzten 2 Jahren in über 100 Gespräche gegangen mit diesen Unternehmen. Die gingen bis auf C-Level, also bis auf Vorstandsebene. Und wir haben uns sehr gefreut, dass wir im Zuge dieser 2 Jahre erreichen konnten, dass gerade 4 Unternehmen übrig blieben, die sich immer noch nicht zu langfristigen, vollständigen Klimazielen bekennen können. Also Engagement wirkt. Das ist schön, das ist allerdings auch beruhigend, denn es ist sehr, sehr viel Aufwand und Arbeit.
Das glaube ich sofort. Das heißt aber auch bei denen, wo es nicht klappt, das hatten Sie ja auch schon mal angekündigt, dann ist auch im Zweifel das Investment irgendwann nicht mehr fortführbar aus Ihrer Sicht.
Ja, da werden wir uns von Beständen trennen, ja.
Warum ist es denn so, dass manche sagen, ich kann nicht, ich will nicht? Kann man das sagen, warum manche davon abweichen?
Also ich würde 2 Gruppen aufmachen. Die eine Gruppe, da gibt es gute Gründe und die erklären dann diese Scope 3 Emissionen wenigstens teilweise und geben nachvollziehbare Gründe an, für welche Unterkategorien sie das noch nicht können. Dort bleiben wir in einem intensiven Engagement und prüfen das sehr detailliert, bleiben aber dabei, gehen damit. Und dann gibt es eine ganz, ganz kleine Gruppe, die sagen, nee, das ist einfach unser Geschäftsmodell. Wir machen das nicht, weil wir das nicht wollen. Wir wollen nicht unser Geschäftsmodell umsatteln und beispielsweise auf erneuerbare Energien setzen.
Dann merkt man halt einfach, da matcht es dann nicht mehr.
Ja, dann matcht es dann nicht. Und dann geht ja wieder im Grunde genommen die Timing-Frage los. Nämlich auf der einen Seite scheint dann relativ sicher, diese Unternehmen haben im Zuge der nächsten wenigen Jahrzehnte, der nächsten 25 Jahre, im Grunde genommen keine funktionierende Geschäftslizenz mehr. So, und wer jetzt zu spät da aussteigt, der hat Stranded Assets. Der hat also einen Totalverlust. Und wer zu früh aussteigt, der könnte die ein oder andere Renditephase verpassen. Dieses Verpassen kann ich aber wirksam adressieren. Da kann ich nach alternativen Kandidaten suchen, die im Grunde genommen das gleiche Renditepotenzial versprechen und gucken, wie ich mit denen dann alternativ diesen Trend abgreifen kann. Ich kann so aber das Katastrophenrisiko hinten ausschließen. Deswegen, also auch da, das ist nicht im Wesentlichen eine Moralfrage, das ist eine Timingfrage. Und deswegen machen wir diese Dinge, um da ja Spreu und Weizen voneinander trennen zu können.
Vielleicht noch einen Satz zum Thema Engagement, weil jetzt Richtung Frühjahr, es wird ja demnächst Frühling auch die HV-Saison so langsam anläuft, da sind Sie ja auch immer sehr aktiv. Was glauben Sie, wird unter ESG-Nachhaltigkeitsaspekten dieses Mal ein Thema sein auf den anstehenden Versammlungen? Worauf bereiten Sie sich vor?
Ich denke, das Top-Thema, das werden geopolitische Risiken sein. Und es ist insofern ein Nachhaltigkeitsthema, als dass es ein Risikothema ist und als Risikothema eben auch ein Governance-Thema. Wir wollen sehen, wie stellen sich Unternehmen auf diese aus meiner Sicht nun elementar gestiegenen geopolitischen Risiken ein und was sind die Pläne, darauf zu reagieren. Einige Lowlights habe ich schon benannt, worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist zum Beispiel Taiwan. Was sind die Pläne? Wie reagieren Unternehmen, wenn dort tatsächlich ein amerikanisch-chinesischer Konflikt eskalieren sollte? Wie ist das vor allen Dingen im Unternehmen organisiert? Welchen Eindruck können wir mitnehmen, nicht nur in Coram Publico auf der Hauptversammlung, sondern in den bilateralen Austauschen und Dialogen mit den Unternehmen? Wie gut ist dort der Stand der Vorbereitung, falls so etwas passieren sollte?
Das heißt aber schon, Sie wollen es recht granular. Das heißt jetzt nicht, das reicht nicht, wenn ich sage, ja, da haben wir so eine Arbeitsgruppe und die hat sich mal getroffen, sondern Sie möchten schon sehr konkret diese Ableitung.
Es macht in jedem Fall einen, also Eine hinreichende Überzeugung, dass das im Griff ist, kann man viel besser entwickeln, wenn man detailliert informiert wird, als wenn einem ein Kästchen auf einem Organigramm gezeigt wird. Ja. Und ich glaube, dass das ein wesentliches Thema der nächsten Jahre sein wird und dementsprechend auch dieses Jahr auf vielen Hauptversammlungen im Fokus stehen wird, die Auseinandersetzung und Steuerung von geopolitischen Risiken. Als zweites haben wir als ein eher formales Thema, was aber auch ein wesentliches ist, das Thema der virtuellen bzw. der Hauptversammlung in Präsenz. Hier laufen wieder Fristen aus und jetzt steht erneut zur Beratung, ob man das für 2 Jahre verlängert. Und ja, es ist nicht nur so, dass Fans des Grundgesetzes wissen, Eigentum verpflichtet, sondern Eigentum berechtigt auch zu echter Mitsprache. Und diese Möglichkeit zur Mitsprache, also auch einem echten Austausch, muss gegeben sein. Das müssen wir erkennen.
Das heißt, Sie würden gerne auch wieder die eine oder andere physische Hauptversammlung mehr erleben?
Wir begrüßen physische Hauptversammlungen, aber das ist keine Notwendigkeit. Hybride Formate sind hervorragend. Insgesamt muss der Veranstaltung und dem Format anzumerken sein, es geht hier im Kern um das, ja, was auch Sache ist, Hauptversammlung, wir besprechen uns. Und es geht nicht darum, dass da vorne eine PowerPoint-Show abgezogen wird, ohne dass da ein echter Dialog stattfinden kann.
Bin ich auch sehr gespannt, wie die Unternehmen sich da positionieren. Es war ja zunächst mit der Corona-Pandemie erstmal ein Workaround, der aber, glaube ich, einen sehr festen Platz inzwischen gefunden hat. Ich bin auch sehr gespannt, was Sie besprechen werden und vor allen Dingen, wie sich die Welt entwickelt, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Ich glaube, sie tut es weiterhin rasant. Vielen Dank erstmal für den Besuch heute und für das Gespräch über die aktuelle Lage. Das war Henrik Ponzen, der Chief Sustainability Officer der Union Investment. Vielen herzlichen Dank, dass Sie im Podcast dabei waren.
Nochmal vielen Dank für das Gespräch, Frau Reifenberger.
Und auch in dieser Episode schauen wir natürlich, was sich sonst noch so tut in der Branche. Dafür ist mein Kollege Wolf Brandes bei mir im Studio. Hallo Wolf.
Hallo.
Wolf, es gibt eine Premiere. Die Hamburger Sparkasse hat als erste Sparkasse in Deutschland eine sogenannte Sozialanleihe begeben. Was bedeutet das denn genau? Was macht das so besonders?
Eine Sozialanleihe ist eine spezielle Art von Anleihe, deren Einnahmen für soziale Projekte verwendet werden. Das Besondere an dieser Anleihe ist, dass sie nicht nur die erste ihrer Art für eine Sparkasse ist, sondern auch die erste Social Senior Preferred Benchmark Anleihe in Deutschland überhaupt. Die Hamburger Sparkasse, kurz HASPA, möchte mit dieser Anleihe Investoren anlocken, die sich für soziale Projekte in Hamburg engagieren wollen. Mit einem Volumen von 500 Millionen Euro und einer Laufzeit von 6 Jahren ist es ein Schritt für nachhaltige Finanzierungen im Bankenbereich.
Wie groß war denn das Interesse an der Anleihe? War es erfolgreich?
Ja, sehr erfolgreich. Die Nachfrage war überwältigend. Die Banken, die für den Verkauf der Anleihe zuständig waren, bekamen Bestellungen in Höhe von 1,2 Milliarden Euro, also mehr als doppelt so viel wie ursprünglich geplant. Das zeigt, dass das Interesse an sozialen Investitionen in der Finanzwelt wächst. Am Ende wurden sogar 820 Millionen Euro an finalen Orders erfasst, sodass sich die HASPA günstige Konditionen für die Refinanzierung sichern konnte. Die hohe Nachfrage spricht dafür, dass auch andere Banken in Zukunft ähnliche Anleihen auf den Markt bringen könnten.
Ja, das klingt nach einem angehenden Erfolgsmodell. Was hat denn die HASPA zu ihrer Motivation gesagt? Warum hat sie sich an diese Sozialanleihe gewagt?
Also die HASPA sieht sich als größter Kreditgeber in Hamburg und will mit nachhaltigen Finanzierungen das soziale Leben der Stadt mitgestalten. Durch solche Anleihen könnten wichtige Projekte etwa im Wohnungsbau oder bei Bildungsinitiativen besser finanziert werden. Es ist gut möglich, dass sich dieser Trend fortsetzt, denn nachhaltige und soziale Investments gewinnen immer mehr an Bedeutung. Banken und Investoren erkennen zunehmend, dass solche Anleihen auch wirtschaftlich attraktiv sind.
Lass uns mal noch zu einem etwas ungewöhnlichen Doppel kommen, nämlich der EZB und dem Klimaschutz. Die Europäische Zentralbank hat sich immer wieder auch zum Klimawandel geäußert, wobei man sich natürlich fragen kann, warum eigentlich? Warum spielt das eine Rolle für die Geldpolitik?
Der Klimawandel hat direkte Auswirkungen auf die Wirtschaft und damit auch auf Inflation und Finanzstabilität, beides Kernaufgaben der EZB. Zum Beispiel kann eine Dürre oder eine Überschwemmung Ernteausfälle verursachen, was die Lebensmittelpreise steigen lässt. Das war 2022 in Deutschland der Fall, als eine Dürre den Rhein teilweise austrocknete und die Lieferketten störte. Die Lebensmittelpreise stiegen dadurch. Solche klimabedingten Veränderungen müssen daher in geldpolitischen Entscheidungen berücksichtigt werden.
Und was hat die EZB da konkret an Reaktionen gezeigt, beziehungsweise was erwartet sie vielleicht auch von den Banken?
Die EZB setzt verstärkt darauf, dass Banken Klimarisiken in ihre Risikomanagementstrategien aufnehmen. Wenn Banken zum Beispiel Kredite an Unternehmen vergeben, die stark von Klimarisiken betroffen sind, müssen sie prüfen, wie sicher diese Kredite langfristig sind. Bereits 2023 wurden 22 Banken ermahnt, Defizite in diesem Bereich zu beseitigen. Wer die Vorgaben nicht umsetzt, muss mit Strafzahlungen rechnen. Außerdem prüft die EZB, ob sie selbst verstärkt auf grüne Anleihen setzen kann, um nachhaltige Investitionen zu fördern.
Jetzt gibt es ja auch durchaus Kritiker, die sagen, das ist eigentlich nicht die Baustelle der Europäischen Zentralbank. Wie reagiert die EZB denn darauf?
Einige Kritiker sagen, dass sich eine Zentralbank nur um die Stabilität der Währung kümmern sollte und nicht um Klimaschutz. Frank Elderson, Direktor der EZB, betont jedoch, dass der Klimawandel so große wirtschaftliche Folgen hat, dass die Notenbank ihn nicht ignorieren kann. Trotzdem bleibt die EZB vorsichtig und sagt klar, dass sie nicht die grüne Transformation der Wirtschaft finanzieren will. Das sei Aufgabe der Politik. Aber sie kann darauf achten, dass Banken sich auf klimabedingte Risiken vorbereiten.
Wolf, es gibt neue Zahlen von dem Europäischen Fondsverband ALFI in Zusammenarbeit mit Morningstar erstellt. Und die zeigen, dass Europa Marktführer ist, und zwar am Markt für nachhaltige Finanzanlagen. Was sind denn die Gründe dafür?
Also Europa ist Marktführer, weil es strenge Regeln gibt, die nachhaltige Investitionen fördern. Die sogenannten SFDR-Vorgaben sorgen dafür, dass Fonds, die sich als nachhaltig bezeichnen, auch klare Kriterien erfüllen müssen. Gleichzeitig steigt die Nachfrage der Investoren. Viele Menschen wollen mit ihrem Geld nicht nur eine Rendite erzielen, sondern auch Gutes tun. Besonders Luxemburg ist ein wichtiger Standort für nachhaltige Fonds.
Und kann man auch sagen, welche Anlageformen dabei besonders beliebt sind?
Kann man. Am beliebtesten sind nachhaltige Aktienfonds. Sie machen 61% des Marktes aus. Auch Impact-Fonds, die soziale und ökologische Ziele mit finanziellen Erträgen verbinden, gewinnen an Bedeutung. Ende 2023 lag ihr Marktanteil bei 18% der ESG-Fonds. Eine Studie zeigt, dass der Trend klar in Richtung nachhaltige Anlagen geht.
Und was erwarten die Experten für die nächsten Jahre?
Es wird erwartet, dass der Markt weiter wächst, aber es könnte weniger neue Fonds geben, weil Investoren auf langfristige Qualität setzen. Regulierungen werden eine Schlüsselrolle spielen, um Transparenz zu gewährleisten und Greenwashing zu vermeiden. Experten gehen davon aus, dass nachhaltige Finanzanlagen auch in Krisenzeiten gefragt bleiben.
Bei nachhaltigen Anlagen gibt es auch neue Daten zum Thema Performance und Entwicklung. Der ESG-Tracker von Metzler, der hat für das Jahr 2024 gezeigt, dass die meisten Strategieportfolios Überrenditen erzielt haben im Vergleich zu den Vergleichsindizes. Wie lässt sich das denn begründen, Wolf?
Viele Unternehmen mit hohen ESG-Scores sind im Technologiebereich angesiedelt. Gerade Tech-Aktien wie Meta haben in den letzten Jahren extrem gut abgeschnitten. Dadurch haben ESG-Fonds oft besser performt als der breite Markt. In den USA lag die Überrendite dieser Fonds 2024 zwischen 2 und 12 Prozentpunkten. Über 5 Jahre betrachtet waren ESG-Fonds mit den besten Bewertungen sogar um 55 Prozentpunkte besser als der breite Markt.
Jetzt gibt es ja trotzdem in den USA zunehmend Skepsis bei ESG-Investments. Wir haben ja auch im Podcast schon häufiger darüber gesprochen. Wie wird sich das auswirken?
Die politische Stimmung in den USA hat sich verändert. Besonders unter Republikanern gibt es Widerstand gegen ESG-Investments. Einige Bundesstaaten haben sogar Gesetze erlassen, die Investitionen in ESG-Fonds erschweren. Donald Trumps Rückkehr könnte diesen Trend noch verstärken. Seit Mitte 2023 verzeichnen viele ESG-Fonds Kapitalabflüsse, weil Investoren unsicher sind.
Trotzdem bleiben ja die ESG-Fonds auf globale Sicht gesehen stark. Wie sieht denn die Zukunft aus? Was sind die Erwartungen?
Obwohl sich in den USA der politische Gegenwind verstärkt, bleibt ESG in Europa und anderen Regionen stark. ESG-Portfolios mit einem ökologischen Fokus konnten in den USA 2024 klar besser abschneiden als klassische Fonds. Auch wenn ESG-Kritiker lauter werden, zeigt die langfristige Performance, dass nachhaltige Investments ein wichtiger Teil des Finanzmarktes bleiben werden.
Dann schauen wir mal, wie sich das dann in den USA vielleicht auch langfristig entwickelt. So viel erst einmal die Einschätzung für heute. Vielen Dank, Wolf Brandes, dass du hier warst. Danke dir.
Danke auch.
Und wir hören uns an dieser Stelle in 14 Tagen wieder, wenn Sie mögen. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.